Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am anderen Ende des Internets sitzen der Tobi und der Tobi in einem nass-kalt verregneten halbromantischen Sonntagnachmittag im Herbst 2018. Grüße euch!
Grüße dich!
Phil!
Na, ist euch auch kalt?
Und wie? Aber hier, Flauschesocken und schönen Tee gebrüht gehabt. Türkischer Apfel angesagt gewesen heute. Oh, schön.
Super. Türkischer Apfel, ist der leckerer als irgendwie Bodenseeäpfel oder so?
Absolut.
Ja, ich muss das mal, ja, ich trinke ja tatsächlich nur Tee, wenn man so richtig kalt ist oder wenn ich krank bin. Ansonsten bin ich mehr so der Kaffeemensch. Tobi W., wie sieht's bei dir aus? Lieber Tee oder Kaffee? Wähle, weise.
Wenn ich die...
Ist da Alkohol dann, drin?
Ganz egal, ungefähr,
nein.
Mit Schuss.
Genau.
Ja, so ungefähr.
Was, du trinkst keinen Kaffee oder was?
Nee,
du bist doch in der IT tätig, das kann doch gar nicht sein.
Ja, aber ich bin da auch im Büro die große Ausnahme. Ich bin da, glaube ich, auch ziemlich der Einzige, der überhaupt keinen Kaffee trinkt.
Das ist sehr interessant. Wir können das in einem anderen Format vielleicht mal erörtern, wenn es darum geht, die Hintergründe zu beleuchten hinter dem E-Pod. Nicht, dass es das irgendwie gäbe oder dass es geplant wäre, aber Tobi W. schreibt das auf.
Da gab es noch eine Fernsehsendung zu, ne? Kaffee oder Tee? Im ersten oder sowas lief das doch nochmal, oder?
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich warst du gerade groß genug, um Fernsehen zu gucken. Ich habe gerade damit aufgehört.
Okay.
Womöglich. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es kommt mir komplett unbekannt vor.
Doch, ich glaube schon. Ich google das jetzt und in der Zwischenzeit machen wir Podcast, oder?
Google mal, wir machen Podcast. Dann lass uns doch gleich nochmal zurückblicken auf Valencia. Da haben wir ja schon die vorige Episode einiges drüber verloren. Und Tobi W. hat angekündigt, da kommt dann jetzt noch die Performance-Analyse. Und dann kann ich den Staffelstab oder das Mikro gleich mal abgeben an den Tobi W. Der kann nämlich mal schnell zusammenfassen, wie sah es denn aus in der Performance-Analyse.
Ja, genau so sieht's aus. Wir hatten ja in der vergangenen Saison damit angefangen, sowohl bei den Testfahrten vor der Saison als auch bei jedem einzelnen Rennen, die Performance der einzelnen Teams und der einzelnen Fahrer mal detailliert unter die Lupe zu nehmen, indem wir die schnellsten Rennzeiten von jedem Piloten und von jedem Team miteinander verglichen haben und am Ende mit nach viel Rechnerei steht dann eine Prozentzahl unter dem Strich und je höher die Prozentzahl, desto besser war die Performance des Teams und ja, große Überraschung oder eigentlich nicht. Wir haben zum allerersten Mal in der Geschichte des Performance Ratings den Fall, dass ein Team 100,00% erreicht hat, nämlich alle Bestzeiten in sämtlichen Sessions gesetzt hat.
Tusch!
BMW.
Nein. Doch. Oh.
Wir sind drei Leute, das muss doch nicht, kann doch nicht so schwer sein.
Na, ja, gut. Ich habe gemerkt, dass Tobi wenig aufpasst, da habe ich das übernommen.
Entschuldigung.
Macht nichts. Alles gut. Ja, BMW, wer hätte das gedacht? Jeder, der es verfolgt hat, oder?
Ich wollte sagen, jeder, der sich die Zeiten angesehen hat, hat es mit Sicherheit vermutet, aber wie gesagt, sowohl am Dienstag als auch in der Vormittagssession am Mittwoch und in beiden Sessions am Freitag hat BMW die Bestzeit gesetzt. Wer aufgepasst hat, wird bemerken, dass Mittwochnachmittag fehlt. Mittwochnachmittag war ja die Rennsimulation angesetzt, von der keine Rundenzeiten veröffentlicht wurden. Und es gab vor und nach der Rennsimulation nur jeweils 30 Minuten freies Training, wo allerdings auch noch längst nicht alle Fahrzeuge auf die Strecke gegangen sind. Deshalb haben wir den Mittwochnachmittag da bei der Betrachtung außen vor lassen müssen. Aber wie gesagt, BMW nach dem, überschaubaren Erfolg, den das von BMW unterstützte Andretti-Team in der letzten Saison hatte, scheint diesmal relativ konkurrenzfähig zu sein, zumindest auf der Streckenkonfiguration, wie sie jetzt in Valencia gefahren wurde. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Die Aussagekraft für die kommende Saison ist natürlich relativ überschaubar, weil die Strecke eigentlich eine klassische Rennstrecke mit einer zusätzlichen engen Schikane ist und nicht mit den Straßenkursen vergleichbar ist, die Formel E im Laufe der kommenden Saison überwiegend fahren wird. Die größte Ähnlichkeit besteht höchstwahrscheinlich noch zur Berlin-Rennstrecke. Das ist ja ein Flughafenkurs in Tempelhof, der auch, ich sag mal, kein klassischer Straßenkurs ist, der ja hauptsächlich aus 90-Grad-Kurven besteht. Aber wie gesagt, da muss man jetzt einfach abwarten. Und natürlich sind es auch nur Testfahrten gewesen. Das heißt, keiner weiß, welches Team da jetzt wirklich die Karten auf den Tisch gelegt hat, wo möglicherweise nur mit reduzierter Leistung gefahren wurde. Kann im Endeffekt tatsächlich noch niemand sagen. Aber BMW hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn die auch etwas langsamer waren, für DS Tichita. DS hat sich ja von Virgin getrennt und arbeitet jetzt mit dem chinesischen Tichita-Team zusammen, die in der vergangenen Saison den Meister der Fahrerwertung gestellt haben mit Jean-Éric Vergne. Mahindra hat sich auch eigentlich ganz gut verkauft. Die kommen noch vor dem Audi-Team, das in unserer Performance-Analyse auf Platz 4 liegt.
Dabei darf man nicht vergessen, die sind alle bei 99%, die drei.
Richtig, genau.
Also die sind alle schon auch eng beieinander.
Genau, und dann kommen wir in den Bereich 98%. Da haben wir dann nacheinander die Teams von Nissan, Dragon und Virgin. Nissan, da muss man dazu sagen, die hatten den Großteil der Tests nur einen Fahrer zur Verfügung. Wir hatten ja beim letzten Mal schon den überraschenden Abgang von Alex Albon angesprochen. Gesagt, daher war Buemi da meistens auf sich allein gestellt. Virgin ist nur auf dem siebten Platz, obwohl sie, ich sag mal, den gleichen Antriebsstrang haben wie Audi. Da ist natürlich noch fraglich, inwieweit da möglicherweise noch deutlich mehr drin ist. Dann kommen wir mal weiter nach hinten. Venturi liegt dann hinter Virgin, unmittelbar vor Jaguar. Die, muss ich sagen, haben mich von der Performance her etwas enttäuscht. Auf der anderen Seite, Jaguar hat die meisten Runden gefahren. Ist also sehr, sehr zuverlässig, das Auto. Da finde ich, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob die tatsächlich von der Performance her so weit zurückliegen oder ob es ihnen tatsächlich nur darum gegangen ist, Kilometer abzuspülen, so viele Kilometer wie möglich und möglicherweise dann auch, ich sag mal, nur sehr, sehr selten auf die Qualifying-Leistung von 250 kW gegangen sind. Ja, und dann am Ende des Feldes haben wir das neue Team in der Formel E, HWA. 98,4% und ja, auf dem letzten Platz der wahrscheinlich hübscheste Wagen der kommenden Saison, allerdings
kommt immer drauf an, wen man fragt, ne?
Ja, wie gesagt, von der Lackierung her auf jeden Fall ein Hingucker, aber von der Performance her noch am Ende des Feldes, obwohl ich, wie gesagt, ich sagen muss, dass das nicht wirklich repräsentativ sein wird. NIO mit 97,99%. Aber das sind 2%, die auf BMW verlieren. Das ist natürlich nur sehr wenig. Also von daher, man weiß nicht, wer wie seine Karten auf den Tisch gelegt hat. Ich denke mal, 100% gegeben hat noch keiner. Daher müssen wir jetzt abwarten, wie es denn dann in ja mittlerweile nur noch 6 Wochen aussehen wird, wenn die Saison beginnen wird. So, hatten wir die Teams, kommen wir dann als nächstes mal zu den Fahrern. Naturgemäß sind, ich sag mal, die Fahrer der Teams, die relativ weit vorne sind, natürlich auch weit vorne zu finden. Ganz voneinander trennen kann man das nicht. Und da ist aber überraschenderweise keiner der beiden BMW-Piloten auf Platz 1, die zusammen zu 100% dem Team verholfen haben, sondern auf Platz 1 liegt der amtierende Champion, Jean-Éric Vergne, der Chef. 99,53%, allerdings nur ganz minimal vor dem ersten BMW-Piloten, Alex Sims, 99,51.
Das heißt, da ist dann der Rookie dem amtierenden Meister echt krass auf den Fersen, ne? Das ist schon erstaunlich gut.
Ja, definitiv. Wie gesagt, er ist natürlich klar dann auch der beste Rookie, den wir haben. Aber ich sag mal, nicht der einzige Rookie, der vorne drin zu finden ist. Auf dem dritten Platz haben wir dann jetzt erstmal einen weiteren sehr erfahrenen Piloten, der auch schon Champion gewesen ist, Lucas Di Grassi.
Darf ich kurz einhaken? Der hat ja auch dann sofort nachgehakt, wie sich das denn errechnet, ne? Boah, hat sich wahrscheinlich weiter vorne gesehen.
Ja, aber ich glaube bei Instagram hat er nachgefragt.
Ja, genau.
Genau. Wie gesagt, er ist Dritter mit 99,26. Dann haben wir den ersten Deutschen, auch einen Debütanten, Pascal Wehrlein, 99,06%, reichen zu Platz 4. Und ja, wir hatten jetzt einen Champion, einen Neuling, einen Champion, einen Neuling. Wer kommt als nächstes?
Ein Champion.
Selbstverständlich. Sebastian Buemi, Platz 5 mit 98,99%.
Setzt sich das Muster fort?
Ein weiteres Mal setzt es sich noch fort.
Ja.
Wir haben als nächstes haben wir nämlich wieder einen Neuling. Und zwar wieder einen Deutschen. Maxi Günther schafft es für Dragon auf Platz 6. Das ist, ich sag mal, gar nicht so weit weg von denen da vorne. Mit 98,69. Mhm. Ja, dann kommt allerdings kein Champion. Zum ersten Mal wird dann die Reihe durchbrochen. Felipe Massa, ein weiterer Neuling, 98,63. Ganz, ganz knapp vor José María López, einem weiteren erfahrenen Fahrer, Teamkollege von Maxi Günther bei Dragon. Wenn Maxi Günther denn tatsächlich bestätigt wird, das ist ja noch offen. Ja, dann anschließend haben wir wieder einen erfahrenen Fahrer mit Jerome D'Ambrosio, Neuzugang von Mahindra und Teamkollege von Pascal Wehrlein. Dann haben wir Mitch Evans, den ersten Jaguar, auf Platz 9. 2, 3, 4, 5. Nein, auf Platz 10, Entschuldigung. Und ja, erst dahinter dann überraschenderweise Kollegen wie Sam Bird, Antonio Felix da Costa, Daniel Abt, die sind alle nur im Mittelfeld zu finden von ihrer Performance her. Muss man dazu sagen, lag natürlich auch möglicherweise daran, dass die Fahrer, ich sag mal, etwas mehr ihren Fokus auf Rennperformance und nicht auf Qualifying-Runden gelegt haben. Denn ganz klar, wer Fahrer, die viele Qualifying-Runden gefahren sind in den einzelnen Sessions, liegen demzufolge natürlich auch deutlich weiter vorne. Besonders deutlich wird das, wenn man sich das Ende des Feldes anguckt. Da ist der viertletzte Platz, geht an André Lotterer im sehr, sehr starken Techita mit 97,49. Dahinter dann Stoffel van Dorn im HWA 97,19. Dann Oliver Rowland, der am letzten Tag gefahren ist für Nissan mit 96,51. Und der letzte Platz dann wieder für einen Champion, nämlich den Champion von Saison 1, Nelson Piquet Jr. mit 95,73%. Obwohl Piquet derjenige unter den Fahrern war, der die meisten Runden absolviert hat. Mhm. Also daher, die Aussagekraft dürfte nicht so hoch sein. Piquet sehe ich doch deutlich weiter vorne als auf dem letzten Platz. Aber wie gesagt, die Teams und die Fahrer hatten halt unterschiedliche Programme, die sie gefahren sind. Ich denke mal, da wird auch noch viel zu konfigurieren gewesen sein, viel Setup-Arbeit, viel Einstellung an der Software und ich sag daher, auf die Zeiten darf man nicht so viel geben, aber ich denke mal, man hat so einen kleinen Überblick, wer vielleicht schnell sein könnte. So drücke ich es mal aus.
Interesting. Ja, gut. Vielen Dank für die Zusammenfassung, der Herr. Das haben Sie sehr fein gemacht. Tobi B., Dankeschön. Bist du einverstanden? Oder würdest du die hübschen News schon gerne weiter vorne sehen, oder?
Ich war natürlich, also mit der Reihenfolge nicht einverstanden, aber mit der Präsentation.
Ja, aber wie ist denn das, wenn du als alter Jaguar-Fanboy, wie kommst du denn jetzt klar, wenn Neo das schönere Auto hat? Freust du dich dann für den einen oder den anderen? Oder musst du
jetzt irgendwie... Ich wechsle einfach komplett zu Neo.
Ja?
Nee, ach... Schwer zu sagen.
Ja, es geht um den Sport, nicht um
die. Ist es eine andere Liga, nur so eine anderes Bewertungssystem. Keine Ahnung. Meine Güte. Jaguar soll sich gut anstellen, Neo soll sich gut anstellen und ich bleib neutral in der Mitte. Okay.
Soll sich einfach alle schön anstellen.
Ja, komm, jetzt wo Neo ja Tobis Lieblingsfahrer verpflichtet hat.
Ja, eben, ich bin voll im Zwiespalt. Das ist ganz böse.
Ja, ne? Ist nicht so einfach. Man darf schon im stillen Kämmerlein, darf man schon auch irgendwie mal Fan sein.
Ja. Ne? Was aber nicht heißt, und das fürs Protokoll, dass ich hier bevorzuge im Schreibereien Ding, ne?
Das hast du jetzt nicht schön formuliert. Aber verstanden hat es, glaube ich, jeder. Und niemand hat das angenommen. Und wer das angenommen haben sollte, der kann sich bei mir melden und sich dann schön hier mal einen Watschen abholen.
Ein Watschen?
Ne Watschen heißt, oder? Die Watschen.
Die Watschen?
Hm, ich glaube schon. Meine Güte, ist das dunkel draußen. Nicht. Ich schaue gerade zufällig aus dem Fenster und das ist genauso dunkel wie die Wand. Nicht gut.
Dann ist das so einem sehr dunklen Loch auf. Nicht mal so eine Schreibtischlampe, die leuchtet hier oder sowas?
Naja, doch. Aber ich habe, hier oben auf dem Dachboden bin ich heute, weil es im Keller so kalt war. Und da haben wir ganz helle Wände und ganz dunkle Wände. Und ums Fenster herum eine dunkle Wand. Und da kann man tatsächlich nur durch den Rahmen noch erkennen, dass da ein Fenster drin ist. Ansonsten ist einfach alles total dunkel. Ich habe aber auch Licht an. So ist es nicht. Wir driften ab. Gucken wir ins Programm.
Ein Licht aufgegangen ist auch der Via.
Wow! Ja. Inwiefern? Fandest du die Idee nicht gut?
Ich bin ja nicht die Vier, aber ich fand die Idee auch nicht gut, nee.
Okay, dann lass mal kurz zusammenfassen, um welche Idee es geht. Es war ja angedacht worden, dass man zur Saison 5 einen Bonuspunkt vergibt, und zwar für den Fahrer unter den ersten 5, der am wenigsten Energie verbraucht hat im Rennen. Der sollte dafür einen Extrapunkt erhalten. Und dafür sollte der Extrapunkt für die schnellste Runde entfallen. Das hat man sich aber jetzt anders überlegt, und wenn ich das richtig interpretiere, liegt es vor allem daran, dass man nicht ausreichend belastbare oder zuverlässige Daten dafür hat, oder? Ich meine, was ist der Hintergrund dafür, dass man das nicht will?
Naja, das ist nicht ganz eindeutig. Fakt ist, die Regeländerung wurde von der Sporting Working Group, also der sportlichen Arbeitsgruppe der Formel E, vorgeschlagen und ist dann auch aktiv an die Presse kommuniziert worden, ist im Endeffekt dann gesagt, es klang danach, als wenn das fix wäre. Wir hatten es ja auch entsprechend vermeldet. Allerdings hatte sich dann jetzt der Teamchef von BMW, Roger Griffith, dazu geäußert, dass man darüber nochmal nachdenken musste. Ob es jetzt daran liegt, dass die Datenlage nicht zuverlässig genug ist, das kann man höchstens aus seinen Aussagen rauslesen. Auf der anderen Seite wäre das natürlich was auch, ich sag mal, nur relativ schwierig zu messen ist, während das Rennen noch läuft. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das dann nachher festzustellen, wäre nach dem Rennen die Akkustände der Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Überquerung der Ziellinie auszulesen. Okay. Und das stelle ich mir relativ kompliziert vor, dem Zuschauer klarzumachen, wie das denn da jetzt im Detail vonstatten geht. Vor allen Dingen muss man sich im Endeffekt darüber im Klaren sein, dass das bedeutet, dass in der letzten Runde oder in den letzten Runden die Fahrer, die eine Lücke nach hinten haben, so langsam wie möglich versuchen zu fahren, damit sie am Ende noch die meiste, so viel Energie wie möglich im Akku drin haben. Das führt dann natürlich, spielen wir es einfach mal durch. Wenn der Drittplatzierte nach hinten 10 Sekunden Lücke hat, die 10 Sekunden Vorsprung bringen ihn ja nichts. Dann fährt er langsam, dass der Drittplatzierte aufholen kann, der Viertplatzierte aufholen kann und er möglichst viel Energie einspart. Der Fahrer, der vor ihm fährt, bekommt das aber über die Box mit Sicherheit mitgeteilt, dass der Hintermann langsam macht. Der macht dann auch langsam. Und im Endeffekt haben wir dann ein Schneckenrennen bis zur Ziellinie, damit die Fahrer weiterhin so viel Energie wie möglich sparen können. Und ich glaube, das wäre gutem Racing sicherlich nicht zuträglich gewesen.
Da mag was dran sein.
Habt ihr mal ein Schneckenrennen gesehen?
Den Start habe ich gesehen, da bin ich weg.
Ich habe mich gerade sehr über die, ich habe das Wort so lange nicht gehört, Schneckenrennen, und jetzt fiel mir das wieder, oder weil Tobi es erwähnt hat, habt ihr euch mal ein Schneckenrennen gegönnt? Ich habe sowas tatsächlich mal gemacht. Ach, gar nicht so lange her, ich war 5 Jahre alt oder sowas. und tatsächlich so verschiedene Bahnen, ich glaube, das war sogar, oh, vielleicht war das eine Veranstaltung in meinen Grundschulzeiten, also vor 2-3 Jahren.
Ich kenne das nur als Brettspiel, wo man einen Würfel hat, der einzelne Farben hat. Wie hieß denn das? Laufschnecke, Lauf, oder? Ich weiß es nicht mehr.
Moment. Ich weiß nicht, aber ich kenn's auch. Nee, ich habe tatsächlich mal Nacktschnecken, irgendwie so eine Bahn, so mit Salat vorne, und dann habe ich die angelockt und dann war Schneckenrennen angesagt.
Tempo kleine Schnecke heißt es.
Oh,
das gibt's immer noch.
Naja, gut. So viel zum kleinen zoologischen Exkurs. Viel zu sagen zum Bonuspunkt gibt's erstmal nicht, ne?
Nee, also, ich glaube nicht. Nee.
Findet jetzt wohl doch nicht statt.
Ja, dann ist das halt so.
Was aber vielleicht stattfinden könnte. Das war die gleiche Überleitung im Kopf.
Ja, mach nur.
Nee, jetzt darfst du, ich habe die letzte schon gemacht.
Ja, das ist die Frage nach der offiziellen Formel-E-Weltmeisterschaft. Es ist ja so, dass viele, die es nicht besser wissen, und auch viele, die es eigentlich wissen, die dann aber mehr oder weniger zufällig, vom Formel-E-Weltmeister sprechen und dergleichen mehr und von der Formel-E-Weltmeisterschaft. Und wir haben darüber schon mal gesprochen und wurde darüber auch viel geschrieben. Es ist keine offizielle FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, denn diesen Status muss man sich A, erarbeiten und B, aber auch irgendwie erkaufen mit einer nicht unbeträchtlichen Summe, deren Höhe mir aber leider nicht bekannt ist. Sonst würde ich sie euch natürlich sofort sagen. Aber bisher ist es so gewesen, dass Agag und der Rest der Formel-E-Köpfe gesagt hat, nee, das brauchen wir eigentlich nicht, rausgeworfenes Geld, lass erstmal hier Gewinn machen und Überschuss erwirtschaften und dann schauen wir mal, ob wir uns diesen Weltmeisterschaftsstatus gönnen wollen. Und jetzt ist es aber so, je mehr Hersteller dort einsteigen und je prestigeträchtiger das nach außen aussehen könnte oder soll, desto mehr werden Rufe laut danach, dass man die offizielle FIA Formel E Weltmeisterschaft ausrufen darf. Und deswegen könnte es unter Umständen sein, dass schon in sehr naher Zukunft der entsprechende Antrag eingereicht wird beim Weltmotorsportrat der FIA. Und dann würde das unter Umständen dazu führen, dass wir ab Saison 6 die offizielle FIA Formula E World Championship anschauen. Tja, das ist schon die ganze Geschichte. Die Frage ist, was man jetzt davon hält. Ich persönlich finde, wenn man Geld verbrennen möchte, kann man es auf diese Weise wahrscheinlich richtig gut machen. Ansonsten ist mir ja der Benefit nicht so richtig klar. Seht ihr das anders?
Das klingt halt schön, ne?
Ja, aber
also,
ja.
Abt und Audi, also das Team Abt und Audi waren ja immer ganz groß da drin, sich Weltmeister zu nennen. Mhm. Ich habe gerade nachgeschaut, in Lucas Di Grassis Twitter-Biografie steht auch noch FIA Formula E World Champion.
Guck.
Und auch sein alter Ingenieur hatte "Ich bin Weltmeister" da drin stehen. Dabei waren die gar nicht Weltmeister, sondern nur Meister. Also, es klingt halt schön, aber ich halte es da ähnlich mit dir. Die Formel E, wie wir gleich noch hören werden im nächsten Themenblock, ich sehe die nächsten Themenblöcke ja schon für diejenigen, die jetzt zuhören. Die Formel E, die halt noch nicht so viel Geld hat, wie sie gerne hätte, oder naja gut, es ist halt normal bei so jungen Unternehmen, aber die Formel E muss erstmal noch mal Kapital aufbauen und bauen und so. Tja, und das Kapital, was man dann schon hat, rauszuhauen für Weltmeisterschafts-Upgrade, früher oder später gerne, aber Saison 6 ist auch mir noch ein bisschen früh, ehrlich gesagt. Und Tobi?
Ja gut, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
Lukas Di Cazzi ist zurück. In der Pre-Show. In der Pre-Show haben wir ihn rausgelassen und jetzt ist er wieder da. Lukas Di Cazzi, aka Captain Zeltas.
<Ja. lacht> Captain Zeltas.
Das muss etabliert werden, Tobi. Und weiter im Text.
So, jetzt habt ihr mich ganz rausgemacht. Nee, ich sehe es, es ist eine zweischneidige Angelegenheit. Ich meine, auf der anderen Seite, auf der einen Seite ist es so, dass Formel E jedes Jahr Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich generiert. Und dann will man da jetzt mit dem Geld auf der anderen Seite dann auch nicht unbedingt knausern und sich immer eben so einen WM-Status gönnen. Ich meine, es ist de facto ja auch eine Weltmeisterschaft. Es wird auf mittlerweile 4 Kontinenten werden Rennen ausgetragen. Es sind Teams und Hersteller aus vielen verschiedenen Nationen mit dabei. Ich sag mal, wenn man die Möglichkeit hat, das Ganze Weltmeisterschaft zu nennen, warum nicht? Ist natürlich klar, dass am Anfang der Fokus irgendwo anders gelegen hat, aber ich sag mal, die Formel E hat ja eine bemerkenswerte Entwicklung in den letzten 4 Jahren hingelegt und man könnte da auf jeden Fall diverse Argumente dafür finden. Klar, natürlich bringt es, außer schön auszusehen, nichts wirklich, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber auf der anderen Seite, warum nicht?
Da kann man jetzt, das ist tatsächlich vielleicht auch irgendwie viel Geschmacksfrage. Schade wäre es halt, würde dadurch die ganze Serie irgendwie teurer, ne? Also der ein oder andere, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, hatte anklingen lassen, dass dann die Einstiegskosten unter Umständen, also in die Serie, höher werden, und das verschließt dann für den einen oder anderen, der vielleicht nicht gerade der große Autohersteller ist, unter Umständen dann eine Tür, durch die er gerne gegangen wäre. Das wäre dann natürlich schade, aber das muss man natürlich alles im Detail mal betrachten, und vor allem muss das jemand machen, der Ahnung davon hat und nicht ich.
Ja, aber wie viel soll sowas kosten? Also ja,
weiß ich nicht.
Selbst wenn die vier, was weiß ich, 5 Millionen dafür haben will, ich glaube, bei den Budgets, über die wir mittlerweile sprechen, die Teams und auch die Hersteller alle haben, macht das jetzt so viel auch nicht unbedingt mal aus. Hm.
Naja, lassen wir es auf uns zukommen. Wo wir gerade beim Geld ausgeben sind, das passt auch ganz hervorragend zum nächsten Thema. Da geht es nämlich genau um das, denn Alejandro Agag hat sich gedacht, jetzt haben wir eigentlich ganz gut Geld, wir stehen finanziell gut da, also wir, die Formula E Holding, steht finanziell gut da, und da können wir doch ein paar Millionen in die Hand nehmen und hier unser Marketingplan ein bisschen ausdehnen. Sein Zitat aus dem Artikel, den wir auf der Website haben, ist: Jeder wird den Schub sehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das gemeint ist. Werden wir die Formel E werbetechnisch besser wahrnehmen, oder werden wir tatsächlich bemerken, dass, keine Ahnung, mehr Leute zum Rennen kommen, dass sie mehr Merchandise absetzen, dass mehr Fernsehzuschauer vor den Geräten sitzen? Ich bin ja mal gespannt.
Du, ich glaube beides. Also Plan ist zumindest, die Formel E mit Investitionen in das Marketing größer zu machen und bekannter zu machen und öffentlich sichtbarer zu machen. Und ich glaube, das eine bedingt das andere. Wir bekommen bestimmt ein bisschen mehr Werbung mit in Saison 5, und wir bekommen gleichzeitig auch mehr Zuschauer an die Rennstrecke. Mhm. Ich habe gerade schon gesagt, der Formel E geht es gar nicht so schlecht finanziell, aber sie schreiben halt immer noch rote Zahlen, was auch normal ist für so ein großes Unternehmen. Es gab jetzt im Mai Zahlen für das Geschäftsjahr, was Juli 2017 geendet hat, also nach Montreal, dem Saison 4 Finale und eigentlich die gesamte vierte Saison umfasst. Und ich muss mich da nochmal reinlesen in den Geschäftsbericht, und da entsteht bestimmt auch was Großes draus, weil da sehr interessante Zahlen dabei waren. Auch in puncto Wachstum der TV-Zuschauer, das ist mehr geworden, allerdings Zuschauer, Humane an der Strecke sind weniger geworden im Vergleich zur Saison 3. Und wenn ich die Zahlen jetzt nicht komplett falsch recherchiert habe, dann hat die Formel E allein in dem Jahr Juli 2016 bis 2017 20,8 Millionen Euro verloren haben. Und insgesamt jetzt mit 128 Millionen Euro im Minus sein. Allerdings, oder so an Schulden haben, aber auf dem sprichwörtlichen Konto hat die Formel E 121 Millionen Euro an Gewinnrücklagen, wie sich so schön nennt. Also da ist die Differenz jetzt nicht mehr so viel. Ich gehe mal davon aus, dass die Formel E, wenn nicht schon in diesem Jahr, auf einen Schlag alles zurückzahlen könnte. Macht sie natürlich nicht, sondern das geht dann stückweise. Aber die Formel E steht kurz vor den schwarzen Zahlen oder begibt sich mit größeren Schritten auf die schwarzen Zahlen zu. Und entsprechend kann man überlegen, wie man das Geld ausgeben kann. Einmal vielleicht mit einer Formel E Weltmeisterschaft, aber andererseits, und ich glaube, das hat jetzt erstmal Priorität, die Serie bekannter zu machen. Und besonders, weil eben so große Sponsoren dabei sind, die geben einmal natürlich Geld. Da haben wir Saudia als Airline dabei, die sich wahrscheinlich für einen Schweinegeld den Posten von Qatar Airways, was ja auch regional irgendwie Konkurrenz ist auf jeden Fall, erkauft hat. Dann haben wir Bosch dabei, Heineken als offizieller Bier- und Cider-Partner und eine Menge namhafte, ja, Sponsoren eben, die bringen Geld rein und steigern Prestige. Und ja, Quintessenz von dem, was ich sagen will, ist eigentlich, wir werden die Formel E deutlich präsenter erleben in Saison 5, überhaupt im ganzen Internet und on- und offline, als noch in Saison 4. Und das kann doch nicht schlecht sein, oder?
Ja, ich glaube auch, der Zeitpunkt ist nicht so dumm. Jetzt zur Saison 5 mit neuen heißen Autos, mit mehr Leistung, mit größerem Akku, wo einfach unter Umständen nochmal mehr Action auf der Strecke zu sehen sein wird, als wir es eigentlich schon gewöhnt sind. Und wir sind ja echt verwöhnt von der Formel E, was die tatsächliche Rennaction angeht. Ist wahrscheinlich tatsächlich ein guter Zeitpunkt, nochmal ordentlich Schub zu geben und zu versuchen, das ganze Ding noch größer zu machen, als es in den letzten Jahren schon geworden ist.
Gut, und zu der Finanzgeschichte muss man natürlich sagen, die Formel E ist jetzt noch sag mal, kein Unternehmen, das es schon relativ lang gibt, sondern das ist im Endeffekt alles in den letzten 5 Jahren aus dem Boden gestampft worden. Mittlerweile hat die Formel E selbst einen Wert von mehreren 100 Millionen Euro. Ich kann da nur noch mal an das Kaufangebot von Alejandro Agag erinnern, ja, der für 600 Millionen Euro die komplette Formel E kaufen wollte, aber sie nicht bekommen hat.
Weil ich sie gekauft habe.
Nee, also demzufolge, ich denke mal, der Wert der Formel E, der geht stramm auf die 1 Milliarde Euro zu. Knapp 120 Millionen Euro hat man Schulden. Sagt, das ist natürlich viel Geld, muss man sagen, aber das ist natürlich auch Geld, was nicht weg ist, was im Endeffekt, das ist Geld, was investiert worden ist. Die Zinsen sind verdammt niedrig, das heißt, man hat im Endeffekt keine Kosten, die an den Schulden hängen. Dann kommt noch dazu, dass man natürlich, wenn man so viele Schulden hat, auch das entsprechend steuerlich geltend machen kann. Ich meine, die Formula E Holdings ist ja in Hongkong registriert, was sowieso für, ich sag mal, Unternehmen wie diese als Steuerparadies gilt. Aber ich sag mal, mit so hohen Verlustvorträgen kann man auch die Steuerlast, die da entstehen würde, noch drücken. Das hat alles schon, ist alles schon kein Zufall, sondern mit Sicherheit wirtschaftlich so berechnet. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist jetzt sehr viel Geld wert und wie gesagt, da sind große Unternehmen an Bord, die natürlich auch einen Benefit für ihre Investitionen haben wollen. Und ich denke mal, das kann man über so eine groß angelegte Marketingkampagne sicherlich auch erreichen. Damit hält man die Sponsoren bei der Stange, kriegt vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Großsponsor hinzu. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht einen offiziellen Rotweinpartner oder was auch immer da Alejandro Agag noch vorschwebt. Na, da sind ja die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Und ich denke, wir werden sehen, dass die Formel E dann in den nächsten Jahren auch deutlich, deutlich mehr in die Breite wachsen wird, weil die Sponsoren, die da eingestiegen sind und viel Geld investiert haben, das schlicht und ergreifend erwarten.
Ich fasse zusammen, es klingt nach einer guten Idee, das so zu machen. Ob es auch eine gute Idee ist, sich langfristig an Saudi-Arabien und einen Diriyah-E-Prix zu binden, darüber streiten ja die Experten. Ne? Wie sieht's aus? Tobi Bächen hat dazu, glaube ich, eine differenzierte Meinung.
Puh, also eine ganze Menge Kontroverse gab's ja jetzt. Einmal um überhaupt Saudi-Arabien und dann eben, dass die Formel E dahin fährt. Da haben wir schon im Mai die Augenbrauen hochziehen dürfen. Denn Saudi-Arabien hatte jetzt nicht so die glänzendste weiße Weste, wenn man sich irgendwie die Geschichte des Landes mit dem Umgang mit Menschenrechten anschaut oder überhaupt besonders Frauenrechten anschaut, dann ist Saudi-Arabien momentan in einen, ja, doch bewaffneten Konflikt, wenn nicht sogar schon Krieg, verwickelt mit dem Jemen, dem Nachbarland. Also schon im Mai haben wir das Ganze irgendwie kritisch gesehen und jetzt ist das Thema Saudi-Arabien im Oktober halt komplett durch die Decke gegangen, nachdem da Anfang Oktober, die Geschichte ist glaube ich an keinem von uns vorbeigegangen, der Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde im saudischen Konsulat in Istanbul. Da gibt's dann noch einen ganzen Rattenschwanz an Details dran, irgendwie das so ein 15-köpfiges Tötungskommando, das am gleichen Tag im Privatjet vom Kronprinzen eingeflogen worden sein soll. Der Pathologe hatte eine Knochensäge dabei und dann haben die Khashoggi ermordet und zerstückelt und was weiß ich. Die Leute sollten Musik hören, weil das ablenkt. Kurzum, ganze Menge unbestätigte Details, aber scheint wohl relativ brutal gewesen zu sein, die Geschichte um den Journalisten da umspannt. Und das hat einen riesigen internationalen Konflikt ausgelöst, der sich jetzt seit 3-4 Wochen eben abspielt. Ganze Länder haben
mehr oder weniger, also manche Länder mehr, manche Länder weniger, Saudi-Arabien auf einmal, also so, ne, die wie sagt man das, die Stirn gezeigt, ne? Also geboten, auch mal die Stirn geboten und sich gewehrt gegen das, was dort passiert in dem Land. Und zufälligerweise gab es gerade zu der Zeit, oder nicht zu der Zeit, aber wenig später, eine große Konferenz, die Future Investment Initiative Konferenz, wo mehrere internationale Investoren eben eingeladen waren, darunter Politiker, aber eben auch Geschäftsmänner. Ganze Menge haben abgesagt. Wer dabei war, kann ich gleich noch erzählen. Aber einer hat nicht abgesagt und das war Alejandro Agag, der Geschäftsführer der Formel E, von dem wir gerade eben schon gehört haben. Und weil jetzt eben gefragt wurde, besonders über Reddit, gefordert wurde über Reddit, die Formel E soll den geplanten Lauf in Diriyah doch einfach absagen, ist das Thema durchaus relevant. Agag hat nämlich auf eben dieser Future Investment Initiative Konferenz, kurz Davos in the Desert, eben gesagt, nein, das Rennen wird auf jeden Fall stattfinden. Saudi-Arabien ist jetzt das neue Zuhause der Formel E. Wir haben uns committed und jetzt bleiben wir auch da. Und ich kann ihn da nachvollziehen. Ich meine, es gibt einen 10-Jahres-Vertrag mit Saudi-Arabien und mit der Veranstaltung in Diriyah. Dann haben wir große Sponsoren, Saudi Airlines, gerade eben schon erwähnt. Da hat keiner wirklich Lust an Vertragsbruch. Abgesehen davon hängt da auch halt eine ganze Menge Geld mit dran. Ne? Einmal das Geld, was der Formel E fehlen würde, wenn man jetzt den 10-Jahres-Vertrag nicht wahrnimmt. Andererseits die Strafzahlungen, die für den Bruch von diesem 10-Jahres-Vertrag lauern würden. Dann ist es politisch ein heißes Thema. Dann willst du es dir mit der Königsfamilie von Saudi-Arabien wirklich nicht verscherzen. Naja, und jetzt gab es noch kurzzeitig die Idee, vielleicht könnte die WWE als Vorbild gelten. Das ist diese weltweite Wrestling-Organisation. Und die haben eben auch eine Großveranstaltung geplant gehabt. Am 2. November, nächste Woche ist das, am Freitag. Die heißt Crown Jewel. Könnt ihr mal bei Wikipedia schauen oder auf der Enzyklopädie eures Vertrauens, WWE Crown Jewel. Und die findet eben auch in Riyadh statt, diese Veranstaltung. Und es wurde überlegt, die abzusagen. Gestern kam dann an die Öffentlichkeit, sie findet statt. Und entsprechend wird die Formel E wohl auch nach Saudi-Arabien fahren. Long story short, es gab eine ganze Menge hin und her, aber wir fahren jetzt doch wahrscheinlich nach Saudi-Arabien. Einige bestimmt mit Bauchschmerzen. Fans haben schon Petitionen gegründet. Auf change.org habe ich was gefunden vorhin. Rennen ganz absagen. Es gibt Petitionen dafür, dass man doch nur die TV-Übertragung boykottieren soll. Ja, aber nix wirklich Handfestes irgendwie, wo sich die Formel E wirklich gefährdet, in Anführungszeichen, sehen müsste, als dass das Rennen noch wackeln könnte. Es scheint jedenfalls so, als würden wir definitiv nach Saudi-Arabien fahren und am 15. Dezember 2018 Saison 5 in Adriyah beginnen.
Tja, da kann man tatsächlich geteilter Meinung sein, ne? Ich verstehe aber beide Parteien, ehrlich gesagt. Die einen, die sagen, mein Gott, da kann man nicht hingehen, das geht gar nicht. Die anderen, die sagen, ja, das geht gar nicht, deswegen müssen wir da hingehen, um zu zeigen, dass wir uns einbringen, um diese Zustände zu verbessern oder um klarzumachen, okay, hier besteht der Wille, Dinge besser zu machen. Das kann man so drehen und anders drehen. Ich finde es tatsächlich persönlich auch schwierig, aber was soll man dazu noch weiteres sagen?
Ja, aber ob man tatsächlich was ändert, indem man da ein Rennen stattfinden lässt, also das ist halte ich für PR-Geschwurbel, ganz ehrlich.
Na gut, du änderst halt auch nichts, wenn du kein Rennen stattfinden lässt. Wäre das Gegenargument, wäre ich jetzt mal hier so Advocatus Diaboli von mir aus, ja? Der würde sagen, ja, wenn du nicht hingehst, änderst du auch nichts.
Ja gut, aber auf der anderen Seite wenn man es öffentlichkeitswirksam absagt aus politischen Gründen, weil man die Zustände, die da herrschen, für nicht akzeptabel mit unserer westlichen Welt, Wertvorstellungen sieht, dann denke ich mal, hätte das eine ganz andere Wirkung als wen kümmert's, sag ich mal.
Ja, du hast schon recht. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde das befürworten. Ich habe nur gesagt, man könnte natürlich auch andersrum argumentieren. Ne? Tja, wie auch immer.
Kontroverses Thema, und ich habe so auch das Gefühl, dass wir drei da auch gespaltener Meinung sind irgendwie. Wie gefühlt jeder, ganz sicher bin ich mir, dass es auch in den Teams gespaltene Meinungen geben wird. Mhm. Ich denke jetzt nicht, dass irgendwie individuelle Teams da sagen, nee, das ist uns zu brisant. Tendenziell könnte es wohl möglich, vielleicht, falls überhaupt, Virgin sein. Das ist der eine, den ich vorhin angedeutet habe, der abgesagt hat, nämlich Richard Branson. Das ist der, ja, Gründer von dem ganzen Virgin-Universum und eben auch folglich vom Virgin-Formel-E-Team. Und der hat abgesagt für diese Konferenz und damit mehrere Milliarden Dollar in Investments ja so kurzzeitig und kurzfristig auf Eis gelegt. Der ist als Chef von dem Hyperloop One-Projekt zurückgetreten. Der hat verzichtet auf ja mehrere Milliarden Dollar an Investment für sein Raumfahrtprojekt. Also Richard Branson war einer derjenigen, die am lautesten aufgeschrien haben. Entsprechend, ja?
Kurz zum Hintergrund, das Hyperloop-Projekt ist von saudi-arabischen Investoren finanziert. Ja. Das ist der Hintergrund.
Das habe ich ganz vergessen zu sagen.
Wenn jetzt jemand denkt, warum, was hat das miteinander zu tun, aber das ist saudisches Geld, kein Problem.
Deswegen ja, gab es mal, habe ich gelesen, irgendwo die Überlegung, vielleicht boykottiert Virgin so als alleinstehendes Team, aber ganz im Ernst, da ist so viel Preisgeld an jedem einzelnen Punkt, deswegen gab es ja auch die Diskussion um den Bonuspunkt am Anfang, weil es eben nachdem der zweite Punkt für die schnellste Rennrunde gestrichen wurde, einfach einen Punkt weniger zu vergeben gab und das bares Geld ist, was den Teams flöten gegangen ist. Und wenn man jetzt eben auf die Punkteausbeute von einem gesamten Rennwochenende verzichten würde, Virgin hat jetzt auch nicht so schlechte Chancen, schätze ich mal, auf Punkte in Saudi-Arabien, dann denke ich doch eher, dass da das Team die Chance auf Punkte wahrnimmt, als sagt, ja, aus politischen Gründen fahren wir da nicht hin. Und ähnlich wird es jedes andere Team handeln ist auch nicht schlecht.
Doch, man, auf der anderen Seite, wenn ein Team mal damit anfangen würde, vielleicht würde das andere dazu bewegen, den gleichen Schritt zu machen, aber das ist rein hypothetisch gesprochen. Also ich denke auch nicht, dass sich da irgendwas tun wird. Ja, die gleiche Diskussion gab es vor einigen Jahren mal in Bahrain. Beim Formel 1 Grand Prix, der ist ja tatsächlich einmal wegen politischer Unruhen abgesagt worden, richtig. Und im Jahr darauf hat man auch viel im Vorfeld diskutiert und im Endeffekt hat kein einziger da irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen. Sie sind alle hingefahren und haben das Rennen gefahren, als wäre nie was gewesen. Und ich denke mal, so wird es höchstwahrscheinlich auch kommen.
Tja. Dann würde ich sagen, lass uns doch hier abbiegen in die Lieblingsrubrik der Produktion hier, in die Faktenecke.
Der Formel E Fakt der Woche.
Die Gründungsväter der Formel E, das sind Alejandro Agag, Jean Todt und ein sehr interessanter Name, Antonio Tajani. Das ist ein Italiener, wie man am Namen erkennt. Und der ist jetzt EU-Parlamentspräsident, also nicht erst seit jetzt, der ist schon ein paar Jahre da, das ist der Nachfolger von Martin Schulz gewesen im EU-Parlament.
das ist die schöne Geschichte mit die Formel E ist auf einer Serviette in meinem Pariser Restaurant entstanden. Ich habe den Namen sogar recherchiert. Le Stresat heißt das Restaurant. Super teuer. Ich habe überlegt, ob ich da hinfahre.
Haben dich nicht reingelassen, warst nicht gut angezogen. Ne?
Aber einmal das und dann hatte ich auch halt wirklich nicht das Budget in meinem Portemonnaie dafür. Das ist so ein Restaurant, da so alles mit Trüffel bestreut und was weiß ich, Kaviar. Die Reichen und Schönen essen dort. Und auf einer Serviette in eben diesem Restaurant ist die Formel E entstanden mit Agag, Todd und Tajani, jetzt EU-Parlamentspräsident. Ein guter, alter, langer Freund von Agag, der ja selbst einmal Parlamentsabgeordneter war in Brüssel.
Tja, guck an. Eine hübsche kleine Geschichte.
Ja, wer hätte gedacht, dass es ein teures Restaurant gewesen ist, wo die Formel E entstanden ist? Ich dachte, Jean Todt und Agag wären bei McDonald's essen gewesen.
Die sind in der Kantine vom Ibis Budget ist die Formel E
entstanden. Oder so, noch besser.
Ja, aber es ist schon lustig, wie so in so Restaurants, wo Leute sich zusammensetzen und über was reden, so viele Dinge entstehen. Denn prinzipiell, wenn man mal von diesem ersten Anruf absieht, wo auch irgendwie die meisten Sachen nochmal quasi entstehen, bevor man sich im Restaurant trifft, so ist ja auch dieser E-Pod entstanden. Ne? Da begab es sich damals, als der Timo und der Phil in der Weltstadt Ingolstadt sich trafen zu einem Abendessen und beschlossen, das machen wir jetzt. Aber wir hatten keine Serviette, auf die wir das aufgeschrieben haben. Timo hat alles in sein Notebook getippt.
Willkommen in der Zukunft. Ich kenne die Geschichte in allen Details gar nicht.
Ja, die kennen nur Timo und ich. Wir haben die nie erzählt, glaube ich.
Boah, die sollten wir irgendwann mal erzählen. Wir wollten doch am Anfang auch irgendwas noch erzählen. Irgendwie sollten wir, oder war das in der Pre-Show oder sowas, dass wir mal so eine Episode machen mit ganz viel Historie für alles, was den E-Pod so betrifft.
Ja, das könnte die 100 sein oder die Weihnachtsepisode. Müssen wir mal schauen.
Oder ein E-Pod Plus, denn dieses oder Format das haben wir ja auch. Und
das stimmt, aber das sind Geschichten, die sollten alle hören, finde ich.
Jetzt hast du meine schöne Überleitung kaputt.
Oh, Verzeihung.
Ich danke dir herzlich. Aber
versuch's nochmal, tut mir leid.
Ja.
Ja, aber wo der Tobi gerade vom E-Pod spricht, vom E-Pod Plus und vom Patreon, wer hat denn da jetzt gerade Bock? Ich hätte ja gerade fast das Verlangen, weiter zuzuhören, wie der Tobi W. jetzt hier das ich durchgezogen auch. Hätte.
Tobi, zieh durch.
Oh nee.
Oh nee. Du wolltest nur die Vorlage liefern für den anderen Tobi, oder?
Ich wollte nur die Vorlage für den anderen Tobi.
Komm, anderer Tobi.
Ich wollte ihn anmoderieren.
Hau es raus.
Gut, also hier kennen wir alle patreon.com/epodplus. Da kannst du, lieber Zuhörer, jetzt nachhören, ob wir das Thema schon in der Episode angesprochen haben oder schon in oder noch in der Pre-Show oder die letzten E-Pod Pluses nachhören oder die Pre- oder nochmal die Post-Show anhören. Mal gucken, was wir da noch erzählen. Boah, Interviews laden wir da hoch im O-Ton. Das kriegst du natürlich alles schriftlich auf eformel.de, der Formel-E-Portalseite deines Vertrauens. Aber im O-Ton ist natürlich nochmal viel cooler. Gibt's alles da. Patreon.com/epod. Gerne vorbeigucken.
So ist
und,
es.
Und danke an alle, die schon dabei sind.
Ganz genau.
Dankeschön.
Seid vielfach bedankt. Auch ebenso ihr beiden Tobis für eure fleißige Arbeit an diesem Sonntag. Und damit sind wir eigentlich fertig für diese Woche. Wir spielen das Outro ein und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Ciao.